Aber ich war nicht konsequent genug und durch mein passives Verhalten einfach noch mit befeuert. Und habe manche Dinge auch nicht erzählt, weil sie mir auch eben peinlich sind.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Hätte jetzt auch gleich. Okay, jetzt läuft's. So, jetzt noch einmal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, die ihr, wenn ihr die Chance habt, jetzt uns auch hier im Bildformat mitzuerleben, dann herzlich willkommen an euch alle und zu dieser schönen Folge, zu dieser spannenden Folge mit Amina und einem Thema, was denke ich sehr viele vielleicht Frauen, Männer auch betrifft und deshalb ja nicht weniger Mut erfordert, darüber zu sprechen, wie ich finde. Und deshalb umso mehr freue ich mich und bin dir sehr dankbar, liebe Amina, dass du für uns gewissermaßen damit auch für alle sprichst, aber eben auch aus deinen Erfahrungen heraus und die mit uns teilst. So mutig. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen, Amina und liebe Katja auch.
Hallo.
Hallo und ja, herzlichen Dank auch für die Einladung, bei euch im Podcast da sein zu dürfen.
Gerne. Möchtest du, Amina, uns verraten, worum es denn gehen wird?
Genau.
Ja, sehr gerne. Also euer Podcast hat mich echt inspiriert. Der Titel ist ja schon einfach richtig gut, ja, worüber Frau nicht spricht. Und ja, und ich habe ein Thema, wo ich wirklich auch sehr lange nicht wirklich drüber gesprochen habe. Wie du eben schon gesagt hast, es betrifft aber so viele Menschen. Und ich glaube, wir tun einfach was Gutes, wenn wir offen drüber sprechen, wenn wir Transparenz reinbringen. Deswegen bin ich sehr gerne eurer Einladung gefolgt, hier im Podcast zu sprechen. Mein Thema, das ich mitbringe, ist, und jetzt Spannungsbogen hier, ist häusliche Gewalt. Genau, darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen, was ich erlebt habe, wie ich es erlebt habe und ja, welche Erfahrungen ich gemacht habe und welche Learnings ich aber auch daraus hatte.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ich würde gerne Amina gleich mal fragen, ja, also was verstehst du unter häuslicher Gewalt? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da für dich dazugehört?
Ja, also im Großen und Ganzen packe ich da zum einen mit eben die körperliche Gewalt drunter und ebenso auch die psychische Gewalt, also seelische Gewalt, verbale Gewalt. Und ich glaube, das ist auch meistens so in beiden Ausprägungen halt eben auch vorkommt, dass nie eins alleine passiert, sondern dass es irgendwo miteinander kombiniert ist und gerade speziell die psychische Gewalt, die teilweise so subtil ist, dass relativ schnell also Grenzen verschwimmen und man es vielleicht erstmal so gar nicht so richtig greifen kann. Ja. Nur das, so das Gefühl, dass irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist total falsch hier. Ne? Und ich glaube, körperliche Gewalt kann man relativ schnell und gut abgrenzen. Ja? Und bei der psychischen Gewalt ist es so verschwommen. Ja. Mhm.
Katja, magst du?
Ja, also ich bin natürlich selber ein bisschen berührt von dem Thema, weil ich auch meine Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich würde einfach mal versuchen, dass wir die Menschen so mit reinnehmen, die da noch gar keine Erfahrung haben. Weil du ja gerade gesagt hast, zum Beispiel diese psychische Gewalt ist sehr subtil, ne? Also körperliche Gewalt ist jeder. Und kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wie du vielleicht erstmal überhaupt in Kontakt mit dieser Gewalt gekommen bist? War das in deiner Beziehung? War das in deiner Familie? Was war da als erstes?
Mhm. Ja, also ich glaube, ich bin so ein Klassiker, ja, dass ich ja, Gewalt auch schon in meiner Ursprungsfamilie erlebt habe, also auch sowohl psychische als auch körperliche Gewalt. Und also, weil es einfach vielen Menschen auch so ging, ich glaube, es ist auch einfach so ein Generationenthema, ne? Also ich bin 80er-Jahrgang und damals war es auch einfach noch üblich, dass man Kinder geschlagen hat, dass es teilweise auch echt richtig laut wurde zu Hause und man verankert das so in seinem eigenen System drin, dass es normal ist. Und ich bin auch so ein Mensch, der viel recherchiert. Wenn es ein Thema gibt, das mich so packt, wo ich nicht richtig verstehe, dann will ich es verstehen und recherchiere dann viel dazu. Und so alle statistischen Daten zeigen auch wirklich so darauf hin, dass die Menschen, die Gewalt in ihrer Familie erfahren haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, die dann auch später in einer Beziehung zu erfahren. Und ja, da sehe ich mich wirklich als klassischen Fall. Genau das ist mir passiert. Und ja, genau, das ist mir passiert. Ja, es ist jetzt in der Beziehung etwa 10 Jahre her, wobei es jetzt tatsächlich gerade noch mal aktuell geworden ist, Anfang November, mit dem gleichen Menschen. Und es war damals, als die Beziehung noch aktiv war, als wir noch zusammen waren, hat sich das so über so einen Zeitraum von etwa, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber so schätzungsweise 2 bis 3 Jahre, hat sich das so hingezogen. Und wie fing das an? Also wie eben schon so gesagt, sehr subtil. Also erst merkt man das gar nicht so richtig, ne? Bis es irgendwann so sich die Situationen gehäuft haben, in denen ich immer völlig zerstört aus irgendeinem Streit, aus einer Diskussion rausgegangen bin. Also wirklich so mental zerstört im Sinne von, ich hatte kein Selbstvertrauen, ich hatte keinen Selbstwert, ich habe mich immer wieder in Frage gestellt und habe so die Schuld des Konfliktes, den wir auf der Beziehungsebene, auf der Paarebene hatten, das habe ich alles so auf mich genommen, ne? Und es wurde mir auch schön präsentiert auf dem Silbertablett, dass ich auch diese Schuld habe und dass es nur an mir liegt, ne? Und ich habe es angenommen auch, ja, dass diese Schuld, dieses Tablett habe ich mir zu eigen gemacht und das das ging so weit, dass ich geglaubt habe, ich muss unbedingt eine Psychotherapie machen, weil mit mir was nicht stimmt. Ja. Und wenn ich das mit mir löse, dann löst sich das auch in der Beziehung. Genau, um dann zu erfahren, ja, das war weniger von Erfolg gekrönt. Ja. Da hat sich nichts gelöst und nichts verändert, ja. Sondern es ging munter weiter. Und ich glaube, dann hat sich das einfach so wie so eine Schraube so hochgedreht, ja, was dann verbal nicht mehr aufgelöst werden konnte, hat sich irgendwann in Körperlichkeit breit gemacht, ja, dass es dann körperlich wurde. Und ich bin, ja, also, ja, Punkt. Das ist erstmal Punkt. Es hat sich dann körperlich breit gemacht. Ja. Genau.
Kannst du vielleicht, also wenn es dir möglich ist, so ein paar ganz konkrete Beispiele versuchen zu erklären? Also wenn ihr jetzt eine Auseinandersetzung hattet, wo war der Punkt,
ja,
wo es dich so geschwächt hat? Ne?
Ja, Ja. Also, weil es so subtil ist, kann ich tatsächlich nicht so richtig sagen, wo an welcher Stelle ist es gekippt. Das weiß ich nicht. Ich kann, wie gesagt, nur sagen, dass mir so präsent gemacht wurde, dass mit mir, mit meinem Verhalten einfach alles total verdreht und verquert ist und dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich eine schlechte Mutter bin, dass ich mich nicht kümmern kann, dass ich mich nicht sorgen kann, so in diese Richtung und dass er dafür sorgen wird, dass ich auch, dass ich keinen Zugriff mehr auf mein Kind haben würde, wenn ich mein Verhalten nicht verändern würde. So, das ist so, das hat sich auch tatsächlich so bis heute auch noch so gehalten, ne? Wenn ich mich nicht so verhalte, wie er das will, dann passiert das, das und das, ne? Und so, also es hat sich so nachhaltig in mir verfestigt, ich muss gefällig sein und genau so. Was für Situationen kamen dann, die dann zu Körperlichkeit geführt haben? Also ich bin jetzt auch ein Mensch, ich habe ein sehr hohes Gerechtigkeitsmaß. möchte Situationen auch aufklären. Und ich glaube, da, das ist sehr weiblich, ne? Wir können es nicht so gut ertragen, wenn irgendwo ein Konflikt ist und wollen da gerne für Aufklärung sorgen und etwas lösen. Und ich habe so die Angewohnheit, ich kann es nicht sein lassen, ne? Ich kann es nicht stehen lassen, sondern ich versuche es halt, ne, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann trotzdem weiterzumachen ne, und mich weiterzuerklären und weiterzuerklären. Und genau damit dieses Verhalten von dieser Gewalt quasi dann auch noch mit zu unterstützen und mit nach oben zu pushen. Und je mehr ich versucht habe, klarzustellen, dass mit mir alles in Ordnung ist, dass nicht ich alleine das Problem bin. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass es ihn in die Ecke gedrängt hat. Und sobald er sich dann in die Ecke gedrängt gefühlt hat, dann wird's körperlich. Ja. Dann wird es körperlich. Also ich kann. Ja, wobei das ein blöder Spruch ist. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, zum Glück sagen, dass ich keine schlimmen körperlichen Verletzungen hatte. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Also es waren, ja, also ich wurde geschubst, durch die Wohnung geschubst oder in Möbelstücke reingeschubst oder immer getreten, auch mal geboxt, aber also es ging nicht über einen blauen Fleck oder mal so eine Schürfwunde am Arm oder so, ging es nicht hinaus. Ja. Und das, was ich gerade so meinte, dieser Satz, zum Glück ist nicht mehr passiert, auch das hatte damals so einen großen Faktor in mir hervorgerufen von, ach komm, ist gar nicht so schlimm. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja eigentlich noch alles glimpflich abgelaufen. Ja, aber natürlich war es schlimm. Ja, auch da, wo ist die Grenze? Ist es erst dann schlimm, wenn man wirklich ein blaues Auge hat oder der Kiefer ausgerenkt ist oder gebrochen oder keine Ahnung oder noch schlimmer? Oder ist es einfach schon schlimm, wenn man quer durch die Wohnung geschubst und getreten wird? Ja. Und ich habe mich da in der Wahrnehmung selbst auch einfach nicht richtig ernst genommen, sondern das wirklich so bagatellisiert, ne? Und das hat natürlich auch das Ganze dann noch weiter befeuert, ne? Also mittlerweile sage ich so dazu, dass ja, das Schweigen und das Annehmen und dieses sich, also wirklich nicht dieses klare, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wenn man das nicht aufzeigt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann ist es eine Zustimmung zu dem, was da passiert. Ja. Und so sehe ich meinen Anteil eben auch mit, ja, also in dieser Gewalt. Ich habe sie so, wie sie stattgefunden hat, habe ich sie akzeptiert, weil ich nichts wirklich gesagt habe. Ich war nicht konsequent genug. Also klar habe ich was gesagt, aber ich war nicht konsequent genug, nicht bis in die letzte Instanz. Weil die letzte Instanz wäre klar gewesen, mich sofort zu trennen und auch sofort eine Strafanzeige bei der Polizei aufzugeben. Und das habe ich nicht gemacht. Beides nicht. Ja. Also insofern war ich einfach Teil in diesem Konstrukt und habe das dadurch, durch mein passives Verhalten, einfach noch mit befeuert. Ja.
Dich erinnern, wie es dir danach ging, nach so dieser körperliche Übergriff, also war ja dann irgendwann sicherlich vorbei und konntest du das reflektieren für dich, also dass du gesagt hast, da wurde jetzt ganz klar eine Grenze überschritten oder verschwamm das da bei dir auch so ein bisschen?
Ja, genau, also es ist eher so ein verschwommenes Gefühl, das so zurückbleibt. Also wahrscheinlich spielt auch so mit rein, dass es so sehr von Scham und Schuld behaftet ist, dieses Thema. Und ich war auch damit so auch ausgestattet, dass mir sowas niemals passiert. Also in unserer Familie sind die Frauen, das sind starke Frauen, das sind laute Frauen, es sind resolute Frauen. Und ich weiß noch, wenn wir als Familie früher einen Film geguckt haben, wo irgendwie Gewalt gegen Frauen stattgefunden hat, dann gab es immer irgendwo einen Kommentar, ja, das soll der Mann mit mir machen. Dem zeige ich schon, wo der Frosch die Locken hat. Und so hat sich das irgendwie in mir auch dann so verfestigt, dass mir das nicht passiert. Ja? Also, und wenn es mir passiert, dann ist richtig was los, ja. Und und auch in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem gehobenen Mittelstand, was die soziale Schicht angeht, gehobener Mittelstand, war ich sowieso nicht darauf vorbereitet, dass da Gewalt stattfindet. Das durfte ich aber auch lernen, dass es da keinen Halt davor macht. Ja. Es ist egal, welchen akademischen Titel man trägt oder nicht trägt, Gewalt macht davor nicht Halt. Es ist auch ziemlich egal, wie viel auf dem Konto ist und welche Reichtümer und was auch immer da sind oder nicht da sind. Gewalt spielt sich genauso ab in einem Akademikerhaushalt mit Doktortitel wie eben in Hartz-IV-Wohnungen, ja. Wenn ich das jetzt so plakativ mal sagen darf. Ja. Das ist die ganze Bandbreite ist da drin. Und das war mir damals nicht bewusst. Und insofern konnte ich das auch nicht gut reflektieren, ja, weil ich einfach so im Kopf hatte, naja, nee, kann mir ja gar nicht passieren, darf mir gar nicht passieren. Oh Gott, wie peinlich ist das denn? Und gepaart mit der Angst vorm Alleinsein, oh Gott, Angst davor, jetzt die Konsequenz dann zu ziehen, Angst davor, die Strafanzeige wirklich durchzuziehen, was passiert mit ihm, ja, der steht so halb in der Öffentlichkeit, dann verliert er vielleicht noch seine Reputation oder was auch immer. Da habe ich mir noch Gedanken gemacht, was ihm alles passieren könnte. Und dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Geflecht in mir hat letztendlich dazu geführt, dass ich das nicht gut reflektieren konnte. Ne? Dass das wirklich lange, 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 lange gedauert hat, ja, um da durchzusteigen, was da wirklich los ist. Ne?
Ja, danke. Also mich berührt das auf jeden Fall sehr, merke ich. Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du das auch gar nicht wie auf dem Schirm hattest, dass es dir passieren könnte. Aber noch dazu auch, würde ich jetzt in meinem Leben, so von meinem Leben behaupten, ich kenne nicht viele Frauen, wo das auch ein Thema ist oder wo man das so bespricht und wo man sich austauschen kann, eben über diese Fassade hinaus. Also allein uns drei, ich glaube, wir alle drei haben sogar Erfahrung darin, ja. Und Das finde ich total spannend, dass es nicht ein so, so großes Randthema ist. Vielleicht so, wie wir es vielleicht im ersten Moment denken. Oder es uns verkauft wird. Und ja, das eine. Und zum anderen möchte ich dich fragen, ob du mit uns noch ein Stück weit so einen Einblick geben magst oder mit uns teilen magst. Du sagst, in deiner Ursprungsfamilie hat das quasi auch schon angefangen, deine ersten Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Magst du uns ein bisschen auch da vielleicht eine Situation mitgeben oder ja einfach Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Ja, kann ich gerne. Wobei es auch da sehr verschwimmt, meine Erinnerungen. Aber ich kann euch gerne so mit reinnehmen in ein Thema, das so immer noch, mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist so das Trauma meines Lebens. Ja, und das hat natürlich, ja, ne, wie ich schon anfangs gesagt habe, ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich mir so viel habe gefallen lassen, weil ich einfach schlecht aufgestellt war von meinem Selbstwert her. Ich habe ich glaube, ich war schon 18, da waren meine Schwester und meine Mutter von zu Hause ausgezogen und ich lebte noch mit meinem Vater alleine. Und ich war so in den Abiturvorbereitungen. Und damals wussten wir das alle noch nicht, aber mein Vater war damals halt schon schwer krank, der hatte eine Demenz und es war zu dem Zeitpunkt, war es schon fortgeschritten, aber man wusste es halt trotzdem noch nicht so richtig. Ne? Und ich lebte mit ihm alleine und da gab es Situationen, auch die ich wiederum durch meine Beharrlichkeit, weil ich ja Themen lösen wollte und klären wollte, gab es da halt sehr gefährliche Situationen, in denen mir mein Vater mit meinem Leben gedroht hat, dass er mich umbringen würde. Und und was es furchtbar schlimm für mich gemacht hat, war so diese Ausweglosigkeit, diese Abhängigkeit zu haben, dort noch weiter leben zu müssen, weil ich ja noch keinen Schulabschluss hatte und ich auch kein Gehör bei meiner Mutter oder bei meiner Schwester gefunden habe, ne? Die das so abgetan haben, gesagt haben, nee, können Sie sich nicht vorstellen, das stimmt nicht. Und das hat sich so über all die Jahre auch weiter so, hat das so fortbestanden, dieses, als wäre es eine Lüge gewesen, die ich mir da hätte einfallen lassen. Und das war wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Da habe ich bestimmt knapp 20 Jahre lang dran geknabbert, bis ich das für mich so auflösen konnte. Und es hat, also einer meiner richtig fiesen, fettesten Glaubenssätze war, ich bin es nicht wert zu leben. Ja, das habe ich mir da so zusammengereimt, ne? Wenn man mit dem Leben bedroht wird, dass es beendet wird und sich niemand dafür interessiert und auch niemand einsetzt, dann hat man so schnell das Gefühl, ja, es ist gar nicht lebenswert, dass ich da bin. Ne? Das wäre auch okay, wenn ich nicht da bin, so ungefähr. Und das war so jahrelang mein Selbstwertgefühl. Ja, ich bin es nicht wert. So jetzt seid ihr beide ja auch Expertinnen, was so Glaubenssätze angeht. Ne? Da habt ihr wahrscheinlich auch so eine Vorstellung, dass man sich mit so einem Satz halt eben alles kreieren kann. Ne? Und genau das habe ich halt getan. Ne? Ich habe immer wieder alles und jeden auf die Probe gestellt, um rauszufinden, beziehungsweise um diese Negativbestätigung zu bekommen und zu sehen, siehste, ich bin ja wirklich nichts wert. Ja. Und so habe ich echt vieles auch auf die Spitze getrieben, um mich da in diesem Satz bestätigen zu können. Also es war so totales Opferverhalten. Ja. Muss ich wirklich sagen. Und auch solche, und wenn es dann bestätigt war, wenn ich eine Situation so hervorrufen konnte, dann, das ist echt pervers, ne? So ein Teil in mir war dann so, ja, genau, ne? Da ist es, da war so eine Befriedigung drin. Ein anderer Teil halt völlig energielos und völlig in so einem desaströsen Zustand und ja, also so ein Satz wie, ja, warum passiert das immer mir? Das habe ich mir dann so versucht, irgendwie so vorgeschoben, ne? Immer wieder zu sagen, ach Mensch, ne, immer wieder passiert mir sowas, warum, warum, warum? Und aber wenn ich ehrlich hinblicke, jetzt so aus so einer Metaperspektive, die kann ich jetzt einnehmen, dann war das immer aus der Emotion heraus, um eben diesen Glaubenssatz bestätigt zu bekommen. Ja. Ja, das war echt eine ganz fiese Sache, was ich mir da selbst auch angetan habe. Ja.
Also danke fürs Teilen. Und ein was ganz Spannendes will ich noch, was ich rausgehört habe, ist, dass du auch den Mut hattest, eigentlich deiner Schwester und deiner Mutter davon zu erzählen und sie dir nicht geglaubt haben und quasi dich beschuldigt haben, dass du lügst oder so, ne? Und das kann auch noch mal viel gemacht haben mit deiner Folgegeschichte, ne? Dass du nicht die Wahrheit gesprochen hast zu niemandem, weil dir sowieso niemand hätte geglaubt.
Ich habe schon auch da, also so mit ein paar Menschen habe ich schon auch drüber gesprochen, was so später in der Beziehungsebene passiert ist. Aber es war, also ich weiß auch nicht, selbst mit Therapeuten bin ich nicht wirklich an Menschen geraten, wo ich es hätte wirklich so professionell besprechen können, dass es mir geholfen hätte. Also ich habe immer so das Gefühl, auch jetzt so, ne, von der Metaperspektive aus gesprochen, das Gefühl, dass Gewalt tatsächlich verharmlost wird. Ja, wenn du nicht im Krankenhaus liegst, tagelang, wochenlang und Knochenbrüche hast, habe ich so das Gefühl, es wird wirklich verharmlost, man sollte sich nicht so anstellen. Und so die eine oder andere Freundin, die mir dann auch gespiegelt hat, ach ja, bei uns fliegen auch mal die Tassen und die Teller gegen die Wand, wo es oder wir schubsen uns auch mal so gegenseitig durch die Wohnung. Also das, glaube ich, genau das auch, was du gerade sagst, Anna, ne? Dass es, glaube ich, viele, viele, viele Menschen trifft, sie es vielleicht gar nicht so richtig merken, dass sie davon betroffen sind, weil es so verharmlost wird. Ja.
Ja. Ich hatte jetzt gerade so schön treffend gesagt, ich finde, erstmal tief durchatmen, erstmal setzen lassen, weil es, also in mir zumindest, eine ganz feine Schwingung, irgendwas klingt an, so das merke ich bei mir. Ich hatte gerade noch den Gedanken einfach, weil du sagtest, Amina, dass du ja schon mit Freundinnen oder mit Menschen irgendwie gesprochen hast, sogar mit Therapeuten, und es aber da irgendwie nicht, ja, so einen Raum bekommen hat oder so in eine Heilung gehen konnte irgendwie, ja, dass es quasi auch als etwas vielleicht erachtet wurde, was überhaupt heilen darf, was der Heilung wert ist vielleicht.
Ja, das, ich glaube, das will ich auch differenziert betrachten. Also das will ich jetzt auch nicht die Schuld irgendwie auf einem, dem Therapeut oder auf Freunden irgendwie lasten wollen. Das hat natürlich auch was mit mir damit zu tun, dass ich es ja selbst auch schon so bagatellisiert habe, ne? Und ich würde mal sagen, vielleicht passt das so mit dem Bild von so einem Einsiedlerkrebs, der so in seinem Haus drin sitzt, ne? Ich habe mal so versucht, irgendwie so nach draußen, ne? Aber sobald ich irgendwo dagegen gestoßen bin, was sich irgendwie komisch angefühlt hat, habe ich mich auch wieder direkt so zurückgezogen und habe dann eben doch nicht alles so erzählt, wie es vielleicht gut gewesen wäre, ja. Und habe manche Dinge auch nicht erzählt, weil sie mir auch eben peinlich sind, ja, weil auch dieses, dieses bei diesem Gewaltthema muss ich selber halt eben auch zugeben, dass ich eher nicht in der Lage bin, mich selbst zu schützen und mich zurückzunehmen und Dinge auch einfach mal gut sein lassen muss, wenn sie sich halt jetzt gerade nicht klären. Und an dem Punkt, das ist für mich auch tatsächlich heute immer noch nicht so ganz hundertprozentig aufgelöst, wenn ich merke, dass mir jemand Unrecht tut, dann kann ich schon auch wie eine Löwin kämpfen. Ja, und das ist auch, bis zu einem gewissen Grad ist es okay. Und dann aber rechtzeitig den Absprung zu schaffen, zu sagen, okay, hier lohnt sich es jetzt auch nicht mehr. Ja. Hier brauche ich jetzt auch nicht mehr so vehement dann aufzutreten. Und genauso in diesem Punkt, ne, wo es dann, was dann vielleicht jemanden triggert und reizt und dann vielleicht auch wirklich verbal ohnmächtig werden lässt. Ne? Genau da ist ja auch meine Verantwortung dann drin. Ja.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mit dem Beispiel irgendwie oder ja irgendwie noch ein Beispiel dazu bringen? Wie gehst du heute damit um oder wenn du sagst, eben die Löwin in dir, die ist dann schon gern, dass sie eben schon was sagt. So verstehe ich das jetzt. Vielleicht kannst du das noch mit einem Beispiel irgendwie bringen und wie meintest du das mit dann doch abspringen? Also meinst du damit auch eben gut für dich sorgen und ja, dich nicht abhängig machen wieder von dem, was dann als Ergebnis vielleicht rauskommt, wie der andere reagiert, meine ich?
Ja, also holen wir vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel, was so jetzt gerade erst vor kurzem, vor wenigen Wochen passiert ist. Dadurch, dass diese Gewalt halt eben vom Kindesvater ausging, also wir haben ein gemeinsames Kind, ist es halt so, dass wir auch noch irgendwie Kontakt miteinander haben. Und dieser Kontakt, der hat sich jetzt ganz massiv in den letzten 12 bis 24 Monaten verschlechtert. Eben weil ich angefangen habe, nicht mehr gefällig zu sein. Ja, dass ich eben schon so gesagt habe, hey, wenn ich gefällig bin, dann funktioniert alles. Bin ich das nicht mehr, funktioniert gar nichts mehr. Ja? Und es wird auch dann schlimm, wenn ich ihn in die Verantwortung nehme, die er ja hat als Kindesvater und auch in einem Wechselmodell, so wie wir es leben, hat er auch die Verantwortung.
Und für das Kind in erster Linie, meinst du?
Ja, genau, für das Kind. Ja. Und die übt er so in der Art eben nicht aus. Ja. Das wurde jetzt auch durch die Pandemie, wurde das jetzt natürlich auch noch verschärft. Und so, da ist jetzt zum Beispiel... es ist halt so vorgefallen, ne, dass wir wegen, also pandemiebedingt, mein Sohn bei mir Homeschooling gemacht hat. Und dass es, diese ganze Aufgabe auf mir abgeladen wurde. So in diesem Sinne von, ja, ich bringe dir das Kind morgen früh um 7:45 vorbei und unabhängig davon, ob das jetzt mein Betreuungstag oder sein Betreuungstag war, ne, sondern es war so eine Tatsache, so ein Fakt, er kann ja nicht, er hat ja schließlich seine Arbeit, also muss ich, ja, ohne Rücksprache, ohne alles. Ne. Und das sind so Dinge, da fühle ich mich dann nicht gesehen, nicht gewertschätzt und das hat auch mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun und es hat auch nichts mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ja, wenn wir das so im Wechselmodell halt leben, dann erwarte ich da eine andere Herangehensweise, als einfach so drüber zu bügeln. So, und das waren so Punkte, die jetzt den Kontakt wirklich richtig schlecht werden ließen. Ja, und letztendlich haben wir so in den letzten 12 Monaten ungefähr die Beziehung nochmal, wie sie 4 Jahre lang war, nochmal durchlebt. Ja, dass es zuerst verbal richtig heftig zur Sache ging, in E-Mails richtig heftig zur Sache ging, wo Sätze kamen, wo ich dachte, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Und alles mit so einer, sagen wir mal, wenn jetzt eine völlig neutrale Person drüber gucken würde, würde die sagen, ach komm, ja, Schwamm drüber. Aber man spürt eine Energie auch über eine E-Mail transportiert. Und du spürst es, ob die neutral geschrieben ist oder ob die voller Hass und voller Hohn ist. Das spürt man. Aber das ist genau diese Grenze, ja, dieses, wo machst du psychische Gewalt fest? Du kannst es manchmal nicht richtig greifen, ja. Und dann hast du vielleicht nur so 2, 3 Sätze, die dann aber jetzt zum Beispiel vor einem Familiengericht nicht ausreichend sind, um psychische Gewalt nachzuweisen, ja. Und diese Energie, die aber da transportiert wird, die wird bei Gericht nicht wahrgenommen. Ja, kann man vergessen. So, und jetzt, na, da hat sich das so zugetragen, dass wir das alles irgendwie nochmal so erlebt haben. Und dann gab es so diesen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nicht mehr mit, ja, mit diesen E-Mails, mit diesem ausfälligen Ton, mit dieser Gewalt. Ich will das nicht mehr. Und habe dann ein Verfahren eingeleitet, um das alleinige Sorgerecht zu bekommen, weil die gemeinsame Sorge so nicht möglich war. Ja. So mit dem das Ergebnis war, ich habe diese Alleinsorge nicht bekommen. Ich konnte das nicht glaubwürdig genug darstellen, dass es diese Form der Gewalt gibt. Sondern auch da wurde es bagatellisiert. Ne? Wir könnten unseren Konflikt ja bei der psychologischen Beratungsstelle klären, würde sicherlich gehen. Und wir sollen weiterhin das Wechselmodell haben. So, aber dann halt einfach anders aufgeteilt. Ne? Wir hatten vorher, ist mein Sohn immer hin und her gewechselt während der Woche. Und jetzt ist es vom Gericht so beschlossen worden, dass wir halt einen wochenweisen Wechsel haben. Ne? Dass mein Sohn eine Woche hier ist, eine Woche bei seinem Papa. Genau. Und dann kam es so nach diesem Beschluss, kam es dazu, also sorry, dass ich jetzt gerade so weit ausholen muss, aber ich möchte gerne, dass es verstanden wird, ne? wo ich mich nicht geschützt habe, ne? Wo ich zu viel Löwin war. Und jetzt kam es nach diesem Beschluss, bei der ersten Übergabe tatsächlich nochmal zu einem Gewaltversuch. Ja, also ich wurde nicht verletzt, aber der Versuch, der war da. Ja, hat meinem Sohn geholfen, seine Sachen rauszutragen ans Auto von seinem Vater, habe ihm noch geholfen, die Sachen in den Kofferraum reinzustellen. Sein Vater stand daneben, er konnte nicht helfen, keine Ahnung. Und jetzt in dieser Situation, ich stand so unter diesem Kofferraumdeckel, ne? Und in dieser Situation habe ich ihn zum einen aufgefordert, eine Vollständigkeitsliste aller Sachen von meinem Sohn zu unterschreiben. Und gleichzeitig habe ich ihn noch konfrontiert, dass er mir halt schon mehrere hundert Euro Geld schuldet, ob er die dabei hat, wo er einfach seiner Unterhaltspflicht gegenüber meinem Sohn, also unserem Sohn, nicht nachgekommen ist. Er hat sich über Wochen lang nicht mehr an den Mehraufwendungen für meinen Sohn beteiligt. Ich war da also richtig heftig in Vorlage gegangen und habe auch über Monate, auch über das Familiengericht, halt klar gemacht, dass er das, ne, also wie schlecht da seine Zahlungsmoral ist. Und bei dieser Übergabe habe ich also diese 2 Punkte gehabt, wo ich ihn in seiner Verantwortung gepackt habe. Und das ist dann eskaliert, ja, in dem Punkt. Also es war wirklich auch wieder so sehr verschwommen, ja, in dem Moment. Also ich fühlte so, es ist mein Recht, das zu fordern. Und dann war es aber direkt, zack, ne, war direkt so ein Schalter da, wo es gekippt ist, dass es ihn zu stark getriggert hat und ihn dann in diese körperliche Gewalt gebracht hat, weil er verbal nicht mehr weitergekommen ist. Ja. Also er stand dann halt so vor mir, hatte die Arme so hochgehoben. Ich war, wie gesagt, unter diesem Kofferraumdeckel und er wollte, hat den Kofferraumdeckel so halb zugeschlagen. Ne? Und ich musste mich drunter wegducken, dass ich das Ding nicht abkriege. Ja. So, und das meine ich so, ne? Das ist manchmal ist es so verschwommen. Ne? Also in dem Punkt habe ich, wie gesagt, nicht gut auf mich geachtet. Natürlich habe ich gemerkt, oh, die Situation ist angespannt. Mhm. Und ich hätte da eigentlich rausgehen müssen. Ich hätte da rausgehen sollen. Und ich konnte es nicht oder ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, weil, wie gesagt, dieser Löwenanteil in mir dann doch zu stark war und das ausgesprochen haben wollte, ne? dass da noch was ungerecht ist, ne? Dass da was noch nicht richtig geklärt ist. Ja.
Wenn du jetzt mit der Erfahrung, mit all den vielen Erfahrungen, die du jetzt hast, wie würdest du denn jetzt nochmal reagieren oder ja, vorgehen?
Also was das angeht, diese Übergaben meines Kindes, die werden nur noch kontaktlos stattfinden. Also es ist wirklich nur noch so, dass ich mein Kind bei ihm absetze mit all seinen Sachen und er setzt meinen Sohn dann bei mir ab. Ja, und erst wenn er sich entfernt hat von meinem Grundstück, dann mache ich die Tür auf. Und ich vorher muss mein Sohn halt kurz draußen stehen und warten, bis er weg ist. Ja. Also das ist so der Schutz, den ich da einfach brauche, dass das wirklich zu keinem Aufeinandertreffen mehr kommt. Ja. Das ist so jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr schade, wo ich einfach auch merke, da hätte ich mir eine andere Entscheidung, eine andere Beratung auch im Gericht gewünscht. Denn das ist auch bekannt. Ja, das ist jeder, der sich mit häuslicher Gewalt schon mal auseinandergesetzt hat oder damit in Berührung gekommen ist, der weiß, dass dieser Gefahrenpunkt bei der Übergabe der Kinder am größten ist. Dass da das größte Risiko für die Mütter und für die Kinder besteht. Dass es da nochmal zu einem Gewaltkonflikt kommt, ne? Beziehungsweise Gewaltdelikt. So. Und das ist so auch wieder so ein Thema, ne? Wenn wir darüber sprechen, wie wird Gewalt in unserer Gesellschaft wahrgenommen? Ja, eigentlich, es wird verharmlost. Ja? Und das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass da im Gerichtssaal von allen, weißt du, da sitzt eine Richterin, da sitzt der Verfahrensbeistand, da sitzt der Anwalt meines Ex-Partners drin, meine Anwältin drin, da sitzt das Jugendamt drin. Also so viele Experten, also da hätte man doch darauf aufmerksam machen können, dass sie sagen, achte drauf, dass das kontaktlos stattfindet. Ja. Ich habe es tatsächlich erst so nachgelesen, nachdem es halt passiert war, ne, wo ich so mal verschiedene Berichte kriegt man ja auch, ne, über das Hilfetelefon oder wenn man googelt, wo man dann beim Statistischen Bundesamt landet und oder es gibt auch eine offizielle Seite, eine Gewalt gegen Frauen, irgendwas, wo du da halt wirklich mal so Zahlen, Daten, Fakten findest. Und wo du das überall nachlesen kannst, ne?
Ja, du wolltest was sagen, oder?
Ja, ich versuche das gerade mal zu ordnen, Amina. Ich würde gern wissen, also du hast ja gesagt, ihr hattet eine 4-jährige Beziehung, ist das richtig? Mhm. Ja, und ein gemeinsames Kind, ne? Mhm.
Mhm. Ja.
Und während es ja in der Spirale hochgedreht mit der Gewalt, wie habt ihr euch denn getrennt? Hast du die Trennung vollzogen? Hat dein Partner die Trennung vollzogen? Wie war der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist hier Schluss, das geht so nicht mehr weiter? Weil du hast ja auch von einem, naja, so geringen Selbstwert gesprochen, ne? Mhm. Ist das irgendwann mal gekippt, wo du gedacht hast, so jetzt ist hier Feierabend, so geht's nicht mehr?
Ja, ist es. Also ich habe mich damals dann getrennt. Und also ich weiß noch, es war bestimmt über einen Zeitraum von 2 Jahren, habe ich so das Wochenplättchen jede Woche nach Wohnungsanzeigen durchforstet. Jede Woche, jede Woche. Jede Woche war irgendein Streit, jede Woche war irgendein Drama, war irgendeine Eskalation, die mich dazu geführt hat, nach Wohnungsanzeigen zu gucken. Und dann habe ich mir in der Zeit vielleicht so 2 oder 3 Wohnungen auch tatsächlich angeguckt. Aber dann auch da wieder die Konsequenz nicht gezogen, ne? Weil ich wollte ja nicht alleine sein und hatte immer diesen Wunsch, ach, wäre doch schön, eine schöne Familie zu haben. Deswegen bin ich immer wieder zurück. Und wir waren noch kurz vorher, bevor ich wirklich beschlossen hatte, jetzt ist gut, jetzt reicht's, waren wir noch im Urlaub gewesen und der war auch schon nicht gut. Und irgendwo hatte ich dann so in meinem Kopf drin gehabt, ja, wie lange willst du dir das jetzt eigentlich noch angucken? Wie lang? Ja, weil es war irgendwie immer so, ja, komm, ne, noch ein Versuch, komm, komm, das wird schon noch mal. Jetzt probieren wir es noch mal und wir setzen uns jetzt noch mal hin und reden noch mal und versuchen es. Und irgendwo gab es so einen Keim in mir, der gesagt hat, jetzt zieh es wirklich durch. Jetzt zieh es wirklich durch, guck es dir an, wenn es jetzt noch einmal zu einer Eskalation kommt und dann ziehst du das Ding durch. Und ja, auch der Satz war blöd, ne? Ich hätte es direkt durchziehen können, aber der hat mir wirklich dann anschließend geholfen, als die nächste Eskalation da war, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich es machen. Ja. Ja.
Gab es irgendwie so eine Art Polarstern, sage ich jetzt mal, der dir die Kraft gegeben hat, das wirklich durchzuziehen? Weil dann geht es ja erst richtig los, ne? Also, ich sag mal, wenn die Trennung ausgesprochen wird, dann braucht man ja wirklich Kraft, da auch dabei zu bleiben, das durchzuziehen, alleine loszulegen, zu konfrontieren mit den Dingen, die gelöst werden müssen.
Also da bin ich dann recht resolut. Ne? Wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich das auch durch. Ich lasse mir halt sehr lange Zeit für sowas dann zu machen. Aber wenn es da ist, tue ich das. Also wenn du so ein, also Polarstern, ja, damals in der Situation gab es das. Da hat sich dann. Das war aber nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, so 3, 4 Wochen danach, da hatte ich schon auch dann eine Wohnung in Aussicht, ne, hatte gerade so auch den Mietvertrag dazu unterschrieben. Und da schlich dann so ein neuer Mann in mein Leben rein. Und er hat mir sicherlich diese Zeit des Auszuges dann auch wirklich so ein bisschen versüßt, würde ich jetzt sagen. Ne? Das war so von dem Beschluss, jetzt ziehe ich aus, bis dann zum Auszug waren, ich glaube, das waren dann noch so etwa 2 Monate, ne? Und bis ich dann wirklich ausgezogen war. Ja, und das, genau, also der Polarstern war dann auch relativ schnell weg, ne? Das hatte ich dann 2 Sachen zu verkraften. Genau. Und aber das war dann, wie gesagt, das war dann echt so eine, ja, es war einfach eine Befreiung. Schwer war es dann für mich nachher, weil wir so von Anfang an das Wechselmodell hatten, was meinen Sohn betrifft. Da war es erst dann so schwer an den Tagen, wo mein Sohn nicht da ist. Was fange ich mit meiner Zeit an? Das war ich gar nicht gewohnt, ne, so viel Zeit für mich zu haben, wo ich mich nicht kümmern und nicht sorgen muss. Genau, aber auch da wächst man ja dann nochmal relativ schnell rein. Ja. Ja. Aber das war damals, was war das Thema? Es war dann gut, es war dann Ruhe. Nur so weit wie möglich drin. Also, ne, wie gesagt, so mit so ein bisschen Distanz konnte ich ja dann auch mehr oder weniger gefällig sein. Aber das Thema selbst war nicht gelöst. Ja, das war dann immer noch da. Auch so dieses, vor allem dieses in mir, dieser Selbstwertmangel war ja immer noch da. Und dieses, oh, warum passiert das immer mir? Also dieses Opferverhalten, ne, war noch präsent. Und das hat noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich das dann transformieren durfte. Ja. Da durfte dann noch so eine heikle Situation bei meiner Firma damals halt noch auftreten, wo ich so für mich einstehen musste, ja, wo ich klare Grenzen ziehen musste. Und ich würde sagen, das war so dann der Tropfen, der dann das Fass sozusagen voll gemacht hat und letztendlich dann diesen Shift herbeigebracht hat, ne? Dass ich irgendwann so dachte, hey Amina, du bist kein Opfer. Du bist es nicht und du warst es nicht. Du hast dich jetzt halt jahrelang so gesehen. Aber du bist es nicht. Du bist eine Schöpferin. Und jetzt nimm dein Leben in die Hand und gestalte das. Ja. Das war so, ja, das hat es wirklich nochmal gebraucht, dieser Konflikt damals bei meiner Arbeitsstelle. Ja. Wo ich so klar sagen musste, nee, so nicht.
Also ein Stück weit hast du ja gesagt, dass ihr das Thema Gewalt oder zwischen euch, ja, Mama und Papa des eures gemeinsamen Sohnes miteinander nicht geklärt habt. Aber wie hast du es vielleicht für dich geklärt, klären können oder bist auf dem Weg? Was hat dir dabei geholfen?
Also ja, nur genau das, nur dieses zum einen halt mal dieses Bewusstsein zu haben, ich bin kein Opfer. Ja, das war so auf jeden Fall das, was mir wirklich so in ganz vielen unterschiedlichen Lebenslagen weitergeholfen hat, also alles zu shiften, ja, und wirklich meine klare Verantwortung zu sehen. Auch da mit dem Bewusstsein hat sich auch was so auf der Beziehungsebene dann auch verändert. Also ich war dann auch dann nochmal in einer neuen Partnerschaft, ne, mit einem ganz wunderbaren Mann, mit dem ich auch heute verheiratet bin. Aber auch mit ihm habe ich halt immer wieder so diese Phasen gehabt, ne, wo ich in meinen negativen Glaubenssatz ja immer wieder bestätigt haben wollte, dass ich es ja schließlich nicht wert bin, ne, dass man mich lieb hat und dass man sich um mich kümmert etc. Und das war dann auf einmal auch weg. Ja, das war so, da gab es noch so, anfangs unserer Beziehung gab es so Situationen, wo ich so völlig abgesackt bin. Und mit diesem Bewusstsein, ich habe es in der Hand, ich kann es gestalten, ich kann es drehen, hat sich auch das in der Beziehung total verändert. Ja. Und das war, wie gesagt, das war so dieser Auslöser, dass ich damals bei meiner Arbeit eine Veränderung haben wollte, die ich nicht gekriegt habe. Und ich da wirklich so permanent Bombe im Kopf gegen die Wand gelaufen bin und gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter. Und es gab echt so einen Moment, wo ich so, du musst jetzt was tun. Du kannst jetzt hier nicht nur zugucken und machen lassen, du musst es jetzt selbst in die Hand nehmen, mit aller Konsequenz. Ja. Und habe das wirklich nochmal richtig gebraucht, diese Situation bei meinem Arbeitgeber damals, um wirklich diesen Shift hinzukriegen. Also wenn andere so sagen, ach Gott, wie schrecklich, was dir da alles passiert, ich denke, nee, du, ich bin total dankbar drüber, dass das passiert ist. Weil wäre das nicht passiert, hätte ich, dann hätte ich diese Veränderung so nicht mitmachen können. Ne? Dann würde ich ja immer noch denken, Gott, warum passiert das immer mir? Hört ihr meinen Hund? Was hat er denn? Hallo.
Habe ich ein bisschen.
Er jault, ich weiß auch nicht warum.
Ja, es ist ein schlimmes Thema. Hunde nehmen das auch. Wenn das. Amina, ich zappel mal deshalb ein bisschen, weil ich gerne noch ein bisschen konkreter für die Zuhörer sein möchte. Was konkret hat dir denn geholfen, zu verstehen, erstens, ich bin kein Opfer und zweitens, ich muss selber losgehen und selber handeln. Ist es irgendwoher in dein Hirn gepflanzt worden oder hast du dir irgendwelche Inspirationen geholt? Hast du mit irgendjemandem gesprochen? Hat das irgendwas deinen Weg mit begleitet und du bist dann Schritt für Schritt vorwärts gegangen? Wie war denn das?
Also ganz sicherlich hat mir dabei mein Mann, mein jetziger Mann geholfen.
Wie hat er das denn gemacht?
Ja, genau, zu sagen, er hat mich dann wirklich unterstützt, so die Konsequenzen wirklich zu ziehen und auch danach zu handeln. Also sich wirklich, ich habe damals halt dann mir Hilfe und Unterstützung geholt von einem Arbeitsrechtler, der ja, mich sozusagen dort aus der Firma dann quasi rausgeboxt hat. Ne? Und das war so ein Gefühl von, boah, super, ja, jetzt hat so diese Ungerechtigkeit, hat jetzt mal endlich ein Ende und das hört jetzt mal auf. Und gleichzeitig habe ich da, wie soll ich sagen, ja, da habe ich wirklich so zum ersten Mal wirklich für mich gestanden und gesagt, nein, so nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. So mache ich das jetzt nicht mehr mit. Und vorher war das halt nicht da. Vorher hat man mich da wie so ein Ping-Pong-Ball durchgeschubst. Ja? Und es gab so viele Situationen, wo ich auch da nicht mehr so richtig wusste, bin ich Männchen oder Weibchen. Ne? Und ja, also was hat mir da noch geholfen? Also das war auch so die Zeit, wo ich angefangen hatte, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Damals habe ich in so einem Network-Marketing gearbeitet und hatte dann auch einfach mal so andere Menschen in meinem Umfeld, die Ziele und Visionen hatten und wo es nicht nur so um dieses klassische Mittelmaßleben ging, sondern einfach auch mal über Träume zu sprechen. Ne? Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach auch völlig fremd. Ne? Das hat schon viel bewirkt. Dann habe ich angefangen, so Videos auf YouTube zu gucken über Persönlichkeitsentwicklung. Die Videos alle von Gedankentanken hatten mich wirklich sehr interessiert. Das habe ich inhaliert sozusagen. und natürlich macht das was auch mit einem, gell? Dass selbst wenn man da jetzt bewusst gar nicht an irgendeinem Thema arbeitet, aber das wirkt ja so im Unterbewusstsein. Und dann kann ich es gar nicht so richtig sagen, ja, was nachher der ausschlaggebende Punkt war. Es gab einfach irgendwann, war das so da. Irgendwann war es so da, so schnack, hey, ich bin ja Schöpfer. ja. Also ich denke, dass sich das einfach so im Laufe der Zeit über so ein halbes, dreiviertel Jahr dann einfach so entwickelt hat. Ne? Mhm. Ja. Und aber es war wirklich einfach so an einem Tag, zack, war es präsent.
Ne? Okay. Und ja. Wenn ich jetzt nochmal ganz gezielt nachfragen darf, das ist ja erstmal ein Gedanke, ich bin ein Schöpfer. Wie fühlt sich das an in deinem Kopf?
Wie sich das anfühlt? Das ist so, wie soll ich sagen, so Deep Dive and High Fly. Ja, das ist so, manchmal fühlt sich das an wie, ui, da ist jetzt ein Thema, das will wirklich auch angeguckt und gelöst werden. Aber es hat nicht mehr diesen Charakter von, ich sage jetzt mal ganz fies, ganz gemein, Mimimi und warum immer mir, sondern okay, es ist da, okay, muss angeguckt werden, gut, finden wir eine Lösung. Wie kann ich es gestalten, dass es für mich okay ist, ne? Sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig hat auch diese Schöpferenergie für mich eine Energie von, boah, alles ist möglich. So, irgendwie so, ne? So dieses High Fly und das sich mit seinen Zielen, Visionen auseinanderzusetzen, sich da auszumalen, wie man das Leben gerne gestalten möchte. Das ist ja nicht nur auszumalen, sondern dann auch umzusetzen und das zu realisieren, dass man das schafft, dass man da diese Power hat, das ist einfach toll, das ist einfach genial. Ja. Und das verfestigt natürlich dann auch irgendwann, beziehungsweise es verändert ja, das Selbstwertgefühl, das eigene, also das Vertrauen in sich selbst wird da völlig neu aufgebaut. Ja, das tut richtig gut. Ja, auf jeden Fall.
Und es macht Mut.
Ja, auf jeden Fall.
Auch jetzt darüber zu sprechen, also auch hier im öffentlichen Rahmen.
Ja.
Und vielleicht, was ist zum Abschluss, also jetzt vielleicht zum Abschluss kommen werden, noch die Frage von mir. Würdest du auch sagen, dass die Schöpferkraft, in der du jetzt wirklich lebst, ja, natürlich gibt's Auf und Abs, wie du sagst, ja, aber sie ist halt ganz lebendig und fühlbar. Würdest du sagen, dass diese Kraft auch andere ansteckt vielleicht oder dass dein Umfeld vielleicht manche dadurch jetzt auch dich, wenn du jetzt hier sprichst oder auch schon vorher über solche Themen, vielleicht sogar auch andere Frauen, vielleicht auch in deiner Familie, da irgendwie was mit denen macht?
Also Familie ist nochmal so ein separates Thema. Ich glaube, kann man nochmal einen neuen Podcast machen. Es gibt wirklich selten, also ich habe auch schon mit vielen, vielen Unternehmerinnen gesprochen. Passiert wirklich selten, dass jemand sagt, ja, ich habe die volle Unterstützung von meiner Familie. Es ist wirklich traurig, ja, dass es so aus den engsten Reihen selten da ist, ne, sondern dass da meistens irgendwie so, was machst denn du, ne, kommt. Insofern, dort bin ich sicherlich keine Inspiration oder Leuchtturm, sondern eher das schwarze Schaf der Familie. Aber ja, natürlich doch. Ich erlebe das in meiner Arbeit, dass ich Frauen inspirieren kann, dass sie mich als Leuchtturm sehen. Ja, das ist, ach, wie soll ich denn sagen, was ist das für ein Gefühl? Ja, also einerseits möchte ich das ja sehr gerne sein, sonst wäre ich ja nicht so präsent und hätte mir auch nicht so dieses Thema rausgesucht. Also meine Marke heißt ja auch Empowering You, Frauen zu ermutigen, wirklich ihr Lebensweg zu gehen. In Verbindung mit Selbstständigkeit, das ist so mein Lieblingsthema. und dennoch kann ich es, ich muss mir es immer wieder bewusst machen, dass es so läuft, oder dass ich so eine Funktion inzwischen schon eingenommen habe. Sicherlich nicht für die großen Massen, aber dass es so im kleinen Rahmen schon passiert, ja. Das ist spannend. Da darf ich mich auch noch weiterentwickeln und das wahrnehmen.
Das ist sehr hoffnungsvoll.
Hoffnungsvoll und deshalb also auch gern von unserer Seite für alle, die mehr über dich erfahren möchten, dürfen wir also einen Link von dir mit unter diesen Podcast setzen, sodass also du auch Amina gefunden werden kannst für alle Frauen, die jetzt sich hier angesprochen fühlen, gerufen fühlen von dir. Sehr gerne.
Sehr gerne, das ist sehr lieb. Dankeschön.
Ja. Amina, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Wir können noch weiter erzählen. Vielleicht in einer neuen Folge, in einer weiteren Folge.
Gerne, ja.
Möchte ich dir Danke sagen.
Ich habe auch noch 1000 Fragen, Amina, aber wir müssen enden.
Ja, ich danke euch für diesen Podcast. Es ist unglaublich wertvoll. Und ja, vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein durfte.
Danke dir.
Macht's gut.
Und auch.
Alles Liebe.
Thank you.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.